KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seelwank Müller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Willkommen zum OB-KandidatInnen-Check hier im Störmelder mit Jonas und Seel am Mikrofon. Heute haben wir Daniel Bullinger zu Gast. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind 1985 geboren im Diag in Hall, Rot am See sind Sie aufgewachsen, sind mittlerweile verheiratet und haben einen Sohn und sind Diplom-Verwaltungswirt. Seit 2014 sind Sie im Kreistag vom Landkreis Schwäbisch Hall und seit 2012 Bürgermeister in Oberrot, also jetzt Anfang der zweiten Amtszeit. Erstmal, war das alles korrekt, kurz vorweg?
Ja, hat alles gepasst, Dankeschön.
Wunderbar. Warum möchten Sie OB werden? Warum sind Sie in der Politik? Gab es da ein spezielles Ereignis in Ihrem Leben, das Sie irgendwie besonders geprägt hat?
Ja, warum bin ich in der Politik? Ich bin, sagen wir mal, erblich etwas stärker vorbelastet. Mein Vater war ja über 10 Jahre im Landtag von Baden-Württemberg für die FDP-Fraktion. Aber ich denke, das hat da schon vorher angefangen. Mein Opa war Gemeinderat in Untermünchheim. Mein Onkel war Gemeinderat in Untermünchheim. Meine Tante war Ortsvorsteherin lange Jahre im Landkreis Heilbronn. Also man merkt, väterliche Seite sehr stark, auch politisch geprägt. Und da waren politische Diskussionen, durchaus aus Alltag am Tisch, und mit der zunehmenden Zeit des Heranwachsens hat man sich natürlich immer mehr dafür interessiert, war auch bei anderen Veranstaltungen dabei, Infoständen, auch mit anderen Parteien öfters diskutiert und hat mir immer Spaß gemacht. Und man kann auf was die Gesellschaft einfach was tun, das reizt mich, und so ist es sozusagen dazu gekommen, dass ich jetzt sozusagen den kommunalpolitischen Weg eingeschlagen habe mit entsprechender Studium und Ausbildung und jetzt Bürgermeister in Oberrot und jetzt die Kandidatur in Schwäbisch Hall.
Sie sind ja noch Bürgermeister in Oberrot, also wir wurden im Februar 2020 wiedergewählt. Wie sieht es dann aus? Lassen Sie dann die jetzt sozusagen im Regen stehen, wenn Sie dann vielleicht Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall werden?
Ich sehe es eigentlich anders. Es ist ja so, es gibt im Leben immer Chancen, die jeder wahrnimmt, wohl im privaten als auch im Berufsleben. Und Schwäbisch Hall hat sich jetzt als Chance aufgetan. Es war ja auch längere Zeit auch unklar, wann der Amtsvorgänger, ob kandidiert er nochmal, kandidiert er nicht. Und diese Chance möchte ich jetzt wahrnehmen. Mir gefällt es in Oberrot sehr gut. Aber wie gesagt, es gibt einfach Chancen im Leben, und deswegen bewerbe ich mich jetzt in Schwäbisch Hall, und die meisten Leute in Oberrot verstehen das auch, würden es schade finden, wenn ich jetzt in Schwäbisch Hall gewählt werde, aber so ist, wie gesagt, einfach auch das Teil des Lebens, dass man Chancen wahrnimmt und es versucht, und so ist es jetzt in meinem Fall auch.
Wie ist da Ihre Verbindung zu Schwäbisch Hall? Sehen Sie das dann jetzt mehr als einfach nächster Step auf der Karriereleiter, oder warum Schwäbisch Hall?
Also ganz klar nein. Also Schwäbisch Hall ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit. Ja, also ich komme ja aus der Region, bin ja im Landkreis auch aufgewachsen, schätze Schwäbisch Hall schon lange, natürlich auch was Private angeht. Da geht man oft essen mit meiner Frau hier oder auf Freilichtspiele und so weiter, was Schwäbisch Hall alles zu bieten hat. Und von daher ganz klar, kein Schritt in der Karriereleiter, sondern der Schritt in der Karriereleiter dann zu sagen. Und da vielleicht auch kurz zur Motivation. Es sind im Prinzip zwei Bereiche. Eins ist einfach die berufliche Herausforderung. Schwäbisch Hall ist sehr breit aufgestellt mit Kultur, Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Stadtwerke, sprich Thema auch Klimaschutz, Energie und so weiter. Ein Betätigungsfeld, das mich einfach reizt und ich das gar nicht gerne annehmen möchte. Und dann, wie gesagt, einfach die persönliche Verbindung zu Schwäbisch Hall, die ich habe als Kind der Region.
Sie haben es gerade auch schon gesagt, Klimaschutz, das ist auch ein Thema, das für Sie auch wichtig ist. Sie sind bei der FDP, hält Sie das nicht zurück, auch dann vielleicht auch als Oberbürgermeister?
Nee, im Gegenteil. Also wenn man die Historie jetzt schaut, das erste Umweltministerium, ist richtig im Kopf habe, kam von Genscher. Ja, das war ja ein Urliberaler. Ja, und jetzt konkret auf Schwäbisch Hall runtergebrochen, es geht auch schon mal um eine Persönlichkeitswahl. Und dann geht es um Themen. Und das Thema Klimaschutz ist jetzt nicht ein Thema, weil ich jetzt hier als OB kandidiere. Das war vor mir schon ein Thema auch in Oberroth als Bürgermeister. Wir haben zum Beispiel ein Klimaschutzkonzept, haben darauf aufbauen, dann ein BHKW gebaut. Wir haben entsprechend Solar auf den öffentlichen Gebäuden oder auch Optionen, entsprechend weitere Gebäude auch noch mit Solar zu bestücken. Auch, sage ich mal, das Thema Dienstreiseverkehr jetzt, was bei mir auch ein Teil der Verwaltung, haben das auch entsprechend umgesetzt, war schon immer nachhaltig. Also da ist kein neues Thema für mich, das ich jetzt extra für Schwäbisch Hall ausrolle, sondern das habe ich vorher schon gelebt. Nur in Schwäbisch Hall habe ich natürlich noch mal andere Möglichkeiten, gestalterische Möglichkeiten, zum Beispiel mit den Stadtwerken, wo man noch einiges tun kann. Und das ist wirklich mir ein sehr wichtiges Anliegen. Einmal, weil ich mich einfach, weil ich es wichtig finde, das Thema. Es ist eine Herausforderung, die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, der Klimawandel. Und meine Meinung ist, wir sollten, auch wenn es ein globales Problem ist, lokal handeln. Und deswegen ist es mir wirklich ein sehr wichtiges Thema, denn man sagt ja oft, ja, ohne Gesundheit ist alles nichts, und so ähnlich ist beim Klimaschutz ja auch, ohne natürlich die anderen wichtigen Themen nicht vergessen zu wollen. Ja, das ist mir auch wichtig, aber ich denke, ich bringe die entsprechende Breite von entsprechender Ausbildung und auch, was die jetzige Tätigkeit bisher angeht, als Bürgermeister und Kreisrat auch mit, die anderen Themen auch wichtig abzuarbeiten.
Ich hatte trotzdem nochmal ein relativ großer Step. Ich weiß nicht, Oberroth sind ja so bei 3.500 Einwohner, Schwäbisch Hall über 40.000. Und der jetzige Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim hat auch nochmal gegenüber von SAA-TV gesagt, dass in Schwäbisch Hall die Stelle des Oberbürgermeisters ca. 80% nur Verwaltung und Management umfasst. Was qualifiziert Sie dafür?
Also es sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist ja der Step sozusagen von einer unter 4.000 Einwohnergemeinde auf eine 40.000 Einwohnergemeinde bzw. Stadt. Also wenn ich diese berufliche Biografie jetzt nicht hätte, sprich eine komplette Amtsperiode schon gemacht, weitere fast 2 Jahre auch nochmal im Amt, also sprich rund fast 10 Jahre Bürgermeister plus 7 Jahre Kreisrat und weiter Verwaltungsfachmann, also kenne ich mit der Materie entsprechend aus, würde ich mir diesen Job auch nicht zutrauen. Ja. Und das andere ist, wurde gerade schon gesagt, 80% Verwaltungstätigkeit, das spricht ja umso mehr für einen Verwaltungsfachmann, der ich bin. Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde ist man auch Manager. Also es gibt, muss ich das aus meiner Sicht so vorstellen, es gibt einen bestimmten Bereich oder Aufgabenfelder, der ist, egal ob in Oberroth oder Schwäbisch Hall, gleich. Ja, wenn es um Bebauungspläne geht und so weiter, da gibt es keine Unterschiede, das ist genau die gleiche rechtliche Materie. Und hinzu kommen halt auch weitere Tätigkeitsfelder, die Schwäbisch Hall hat, aufgrund der Größe. Stadtwerke war ein Beispiel, das ich genannt habe. Also von daher habe ich Respekt vor dem Amt, aber keine Angst aufgrund meiner Biografie.
Gibt es schon Aufgaben beim Oberbürgermeisteramt, auf die Sie sich besonders freuen oder auch welche, auf die Sie keine Lust drauf haben?
Also richtig Lust habe ich auf die Stadtwerke, weil das einfach ein Thema ist, das ich spannend finde, und ich denke, dass die Stadtwerke sehr gut aufgestellt sind und man da, wo sie sehr gut aufgestellt sind, sicherlich das eine oder andere vielleicht auch noch rocken kann. Und das andere, was ich keine Lust habe, ist auf eine vierte Welle Corona. Ja.
Das da haben wir schon lange.
Da hat keiner auf uns Lust, diese entsprechend Verordnetenflut und die Fragestellungen und so weiter. Da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf.
Ja. Dann wird es nochmal ein bisschen persönlicher. Was machen Sie denn privat gerne, wenn Sie nicht gerade beruflich unterwegs sind?
Ja, bei uns spielt sich viel über die Familie ab. Wir haben einen kleinen Sohn, rund 1,5 Jahre jetzt alt. Und deswegen ist im Prinzip Freizeit gleich Familienzeit. Die verbringen wir am liebsten draußen. Wir sind gerne in der Natur unterwegs. Das heißt wandern, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Und dazu gehört aber auch, dass wir zum Beispiel gerne die Freilichtspiele gehen. Wenn der Babysitter organisiert ist natürlich. Oder ich auch gerne zum Beispiel Musikkonzerte besuche. Vorwiegend eigentlich die Clubkonzerte. Das finde ich, macht mir am meisten eigentlich schon Spaß.
Jetzt sind wir schon bei Musik gelandet. Sie haben uns auch einen Liedwunsch mitgebracht. Was hören wir denn jetzt?
Ja, wir hören die Band The Mansingers. Warum ich die Band jetzt ausgewählt habe, hat folgenden Grund. Das war das letzte Clubkonzert vor der Corona-Krise. Deswegen was Besonderes. Das Album heißt Hello Exile. Eigentlich geht es in dem Hello Exile eigentlich um einen Liebestitel, aber wenn man das Begriff sieht, passt es doch ganz gut zur Kunstszene, die eine sehr schwere Zeit durchmacht und die ist Anführungszeichen im Exil gefangen sind, weil sie nicht auf Tour gehen konnten. Aber der eigentliche Titel heißt America, You Freak Me Out. Das hat folgende Bedeutung für mich. Also Amerika hat, soll ich sagen, hat weder von uns irgendwas voll positive als auch negative Stimmungsbilder im Kopf. Und so geht es Amerikanern auch oder der Band auch. Und gleichzeitig geht es uns, sagen wir, Europäer ja auch. Wir hatten einmal Barack Obama, der uns sympathisch war. Dann haben wir Trump. Ich glaube, da brauchen wir drüber reden. Und jetzt haben wir wieder jemanden, mit dem wir dann ganz gut arbeiten können und das Verhältnis ganz gut ist. Und das erinnert mich einfach bei diesem Song, ja, an dieses Thema.
Wir hören rein.
Daniel Bullinger heute zu Gast im Stürmelder. Ihr hört Radio Störfunk mit dem Mittagsmagazin mit dem OB-Kandidatinnen-Check. Diese Woche, heute ist zu Gast Daniel Bullinger. Herr Bullinger, wo sehen Sie denn, was Mobilität in Hall betrifft, die größten Probleme?
Ja, Mobilität, denke ich mal, gibt es in allen Bereichen, kann man denke ich mal Verbesserungen noch herbeiführen. Wir befinden uns ja allgemein gesehen in einer Umbruchzeit, Stichwort E-Mobilität. Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf die einzelnen Verkehrsträger, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir ein Gesamtkonzept ja haben, wo die verschiedenen Verkehrsträger entsprechend zusammenspielen. Das Mobilitätskonzept 2035 ist ja auch schon in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse erwarten wir dieses Jahr auch noch. Da ist ja wohl der Bereich Stadt Schwäbisch Hall, als auch die Verwaltungsgemeinschaft unter Münkheim mit dabei. Und beim Bus als Beispiel geht es darum, dass man vereinzelt, da wo es nötig ist, das Angebot verbessert. Das kann passieren durch reguläre Verbindungen, das kann passieren durch ein Rufbusangebot. Es muss eine Abstimmung stattfinden mit dem Kreisverkehr, weil das Thema Busverkehr über den Landkreis organisiert wird. Und da gibt es auch durchaus offene Ohren. Ja, ich selbst bin auch Aufsichtsrat im Kreisverkehr und da kann man sicherlich drüber sprechen. Wenn es ein gewisses Maß darüber hinausgeht, dann muss eventuell die Stadt selber Geld setzen. Es gibt zum Beispiel einen Stadtbus in Crailsheim, da ist es ein bisschen anders organisiert. Aber das ist ein Punkt, Bereich Bus, also mehr Busverbindungen. Dann haben wir das Thema Radfahren. Da müssen wir schauen, dass wir die Radwege besser ausbauen, besser vernetzen, dass es attraktiv ist, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, in die Innenstadt zu fahren, aus den Umlandgemeinden, die Großgewerbegebiete zu fahren, bei den großen Arbeitgebern. Das ist eine große Aufgabe aus meiner Sicht. Dann Fußgänger ist auch ein Thema. Es ist oft so, dass in Schwäbisch Hall trotz der Topografie relativ kurz die Wege eigentlich sind. Dem einen oder anderen Fall auch gar nicht bewusst ist, wie kurz die Wege sind. In die Innenstadt zum Beispiel, da gibt es auch Möglichkeiten eines sogenannten Fußgängerchecks, das Land jetzt anbietet. Das war jetzt auch jetzt letztens im SWR, habe ich es gehört, dass da verschiedene Gemeinden mitmachen, dass man sich das Thema anschaut, wie sind die Fußgängerbeziehungen und hier die Leute darauf aufmerksam macht, was kann ich als per Fuß eigentlich in kurzen Wegen machen. Und jetzt insgesamt, wenn wir jetzt über Investitionen reden, dann ist das Thema Bahnhöfe ein ganz großes Thema. Schwäbisch Hall-Hessental, der Stadtbahnhof. Hier müssen wir schauen, dass wir eine vernetzte Mobilität hinbekommen. Das heißt, da muss es attraktiv sein, auf die Bahn umzusteigen. Die Zeiten müssen kurz sein, es muss entsprechende Infrastruktur da sein für die Fahrräder, zum Beispiel mit Ladesäulen oder entsprechenden Boxen, wo man auch Leute ihre Sache abgeben können und dann in die Innenstadt können. Der Bus muss direkt vor Ort entsprechend parken können. Und natürlich der Individualverkehr wird auch weiterhin auch durchaus geben. Wenn ich jetzt gerade auch an das Umland von Schwäbisch Hall denke, das dann über ein Stadtbusgebiet hingeht, dass die auch ein entsprechendes Angebot haben, dann zu parken, aber natürlich auch dann entsprechend nachhaltige Infrastruktur da ist, Ladesäule und so weiter. Also ein relativ großes Aufgabenfeld, das da gibt. Also wie gesagt, Fazit, in allen Bereichen ist dann noch ein bisschen Luft nach oben und erste Schritte sind getan und jetzt gilt es, die konsequent umzusetzen.
Haben Sie schon eine konkrete Idee, wo Sie sagen würden, das würde ich direkt anpacken?
Gerade, was ich gerade angedeutet habe mit den Schließfächern in Innenstadtlage für die Fahrradfahrer, das wäre konkret ein Thema, das sich relativ schnell umsetzen lässt. Ansonsten die Infrastrukturfragen, das hat auch ein bisschen Vorlauf und muss in ein Gesamtkonzept reinpassen. Und deswegen sollte man das Mobilitätskonzept 2035 abwarten, welche Ideen und Lösungen es da bietet und da nach und nach Priorität abarbeiten, sodass sich das Ganze dann in ein Gesamtgefüge irgendwo fügt.
Sie haben schon von Individualverkehr gesprochen. Sehen Sie den Zug in der Zukunft auch in der Stadt oder wären Sie eher dafür, Schwäbisch Hall, ich weiß nicht. Sie haben jetzt gerade von 2035 gesprochen, wahrscheinlich würde das nächste Konzept dann noch später greifen, aber eine autofreie Innenstadt?
Also jetzt auf einen Schlag eine autofreie Innenstadt halte ich jetzt für unrealistisch und man muss mit den Betroffenen auch sprechen. Das heißt, mein Ansatz ist, ich kann mir grundsätzlich das vorstellen, bin offen, aber es muss abgestimmt sein mit den Anliegern, mit den betroffenen Einzelhändlern, Gastronomen, entsprechenden Personengruppen, die zum Beispiel zum Arzt müssen, die keinen ÖPNV nutzen können, aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes. Und wenn es da Möglichkeiten dann gibt, das zu lösen, dann bin ich sehr offen dafür. Ich denke, es wird eher schrittweise vielleicht gehen, dass man bestimmte Bereiche in Innenstadt dann autofrei stellt, vielleicht auch erstmal nur zeitlich begrenzt, zum Beispiel am Wochenende oder in Abendstunden, wo dann kein Einzelhandel mehr ist oder auch keine Ärzte mehr entsprechend Öffnungszeiten haben. Also von daher Fazit offen für das Thema, aber mit Bedacht vor mit den Betroffenen sprechen.
Wie würden Sie das denn jetzt machen, wenn Sie Oberbürgermeister in Hall wären? Wie würden Sie nach Hall kommen?
Sie meinen, wie ich nach Hall komme jetzt?
Ja, also wie Sie zu Ihrem Posten kommen.
Also der Weg zur Arbeit.
Ach so, der Weg zur Arbeit, ja, okay. Also, ist halt die Frage richtig verstanden. Momentan ist es ja so, wir leben ja noch in Oberrot. Im Fall der Wahl würden wir nach Schwäbisch Hall ziehen. Momentan leben wir in einem Teilort von Oberrot. Das sind rund eine Viertelstunde entfernt jetzt hier vom Stadtzentrum. Da gibt es keine ÖPNV-Verbindung. Das heißt, ich würde sagen, klassisch noch mit dem Individualverkehr, sprich mit dem Auto kommen, wobei ich ja schon angedeutet habe, jetzt weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, jetzt letzte Woche im Aller Tagblatt Forum, dass wenn ich sozusagen der OB einen Geschäftswagen hat, ich mir ein Elektrofahrzeug gut vorstellen kann, das vorstellen möchte, sag ich mal, Anführungszeichen, das nicht falsch verstehen, also wenn es das Thema ist, möchte ich ein Elektroauto haben und dann zusammen mit dem Elektroauto sage zur Arbeit pendle. Und wenn wir dann in Schwäbisch Hall wohnen, hängt es natürlich auch von ab und vom entsprechenden Wohnort, aber dann natürlich bevorzugt mit Fahrrad oder zu Fuß oder halt auch, wenn eine entsprechende Verbindung da ist mit Bus und wenn es terminlich anders geht, bleibt natürlich das Auto. Das ist oft eine terminliche Frage dann. Aber wunschgemäß natürlich so nachhaltig wie möglich.
Hier im Kandidatinnen-Check ist heute Daniel Bullinger zu Gast. Gleich geht's weiter. Erstmal aber eine kurze Musikpause.
Der Stellmelder mit dem OB-Kandidat Innencheck. Am Mikrofon sind Jonas und Seel. Heute zu Gast ist Daniel Bullinger. Wohnen in Hall ist relativ teuer. Die Mietpreise steigen ja im Moment auch überall. Haben Sie vor, dagegen was zu unternehmen?
Ja, das ist ein Thema, das Schwäbisch Hall umtreibt, aber auch andere Gemeinden ebenfalls. Wir haben natürlich eine Entwicklung. Einmal auf der einen Seite ist die Entwicklung, die wir in Schwäbisch Hall nicht beeinflussen können. Das ist natürlich die großen Rahmenbedingungen, dass wir gerade Niedrigzinsphase sind und deswegen auch viele entsprechend bauen möchten. Und dann haben wir natürlich Anführungszeichen die glückliche Ausgangslage, dass Schwäbisch Hall relativ gut dasteht, auch wirtschaftlich, und wir natürlich auch einen Zuzug haben und deswegen die Nachfrage relativ groß ist. Beim sozialen Wohnungsbau, das ist im Prinzip die Frage, um die es ja auch, denke ich, auch durchaus auch geht, sehe ich folgende Möglichkeiten. Also einmal haben wir die GWG, also eine städtische Tochter, die einmal Gewerbebau macht, aber auch sozialen Wohnungsbau macht, die da auch eine Kernkompetenz hat, dass man diese Kernkompetenz weiter stärkt und dadurch den sozialen Wohnungsbau voranbringt. Und die Stadt hat auch die Hospitalstiftung. Die Hospitalstiftung hat ja auch verschiedene Wohnungen und Gebäude, wo soziales Wohnen stattfindet, dass man das entsprechend auch behält. Wenn gibt es auch Möglichkeiten, das auszubauen. Aber da sehe ich mal zwei Möglichkeiten, wo die Stadt aktiv werden kann. Eine dritte Möglichkeit, die ich sehe, wo sie indirekt aktiv werden kann, ist, wenn es um die Vergabe von bei Quartieren oder Bauplätzen geht, dass sie offen ist für Konzepte, die entsprechenden sozialen Wohnungsbau oder Mietwohnungsbau ermöglichen. Da gibt es ein Beispiel im Sonnenrhein mit diesem, wie nennt sie es genau, Miethaus-Syndikat heißt, glaube ich, die Gesellschaft. Und das haben wir auch näher angeschaut und das fand ich sehr positiv. Es gibt auch private Initiativen noch über einen Bauträger, den Stiftung hat hier. Also da auch noch offen zu sein und dann dadurch sagen wir, sozialen Wohnungsbau voranzubringen.
Sie haben gerade schon von dem Zuzug zu Schwäbisch Hall gesprochen. Das ist natürlich auch die Frage, wie geht es weiter in den nächsten Jahren? Wohin wächst Schwäbisch Hall? Eher in die Höhe oder in die Fläche? Wo sind Sie da die Zukunft? Eher in Erweiterung und neue Wohngebiete anschließen oder mehr auch in Flächenverdichtung?
Ja, also mein Grundsatz ist einmal Wachstum nicht um jeden Preis. Ja, also das heißt, wir sollen qualitatives Wachstum haben. Einmal gilt es Innenentwicklung vor Außenentwicklung, das heißt zu schauen, wo haben wir im Innenbereich noch Möglichkeiten nachzuverdichten, Häuser zu bauen, eventuell auch Mehrfamilienhäuser zu bauen, wo es städtebaulich vertretbar ist. Das ist ein Part. Der andere Part ist auch, sich durchaus, Sie haben es gerade angedeutet, das Thema in die Höhe bauen, sich nicht zu verschließen, also an Stellen, wo es städtebaulich vertretbar ist, das auch zu tun, ja, weil es dem Thema Flächenverbrauch oder gut tut im Sinne von, wir brauchen weniger Flächen, wenn man in die Höhe geht. Wenn wir aber trotz dieser allen Maßnahmen den Bedarf nicht decken können, müssen wir trotzdem bald über Neubaugebiete reden. Wenn wir Neubaugebiete haben, gehört für mich allerdings zum Standard, dass man dann verdichtet baut, das heißt also kleinere Grundstücke, weil einfach das Thema Fläche endlich ist.
Was auch ein Punkt ist, auch gerade für Familien, wenn sie jetzt zum Beispiel nach Hall ziehen wollen, das könnte auch für sie relevant sein, ist natürlich auch immer Kitas, die Möglichkeit, wo kann ich mein Kind hinchecken. Da haben wir in Hall einen Erziehermangel, das sind 2018 und 2019 zusammengenommen 43 ErzieherInnen gegangen. Wir haben auch letztens zum Beispiel die Einkornwichtel zum Interview gehabt, die einen Waldkindergarten am Fuß vom Einkorn machen wollen. Und laut denen gibt es auch 300 Kita-Plätze zu wenig. Haben Sie da schon irgendwelche Gedanken, wie man das angehen könnte?
Ja, also wir haben einmal das Thema, dass die Siedlungsstruktur, wo wir gerade drüber gesprochen haben, beim Thema Wohnen sehr, sehr stark wächst, aber die soziale Infrastruktur nicht in der Geschwindigkeit mitwächst. Also mein Beispiel ist immer Biebersfeld, wo wir jetzt ein Neubaugebiet haben mit 100 Haushalten, die da entstehen. Und der Kindergarten ist zwar jetzt in der Planung, aber die Kinder sind teilweise schon da. Ja, das schafft natürlich entsprechend Probleme, dass die Kinder vor Ort einen Platz bekommen, müssen irgendwo ein Stadtgebiet, was lange Wege sind. Also aus meiner Sicht müssen wir schauen, dass wir ortsnah Kindergartenplätze anbieten können. Das geht einmal natürlich, gibt es Notfallmaßnahmen, ich kann einen Container aufstellen, obwohl das wirklich eine Notfallmaßnahme ist. Und aber insgesamt dann zu schauen, auch mit anderen Trägern zu sprechen. Ja, es gibt Kirche, es gibt soziale Träger, mit großen Arbeitgebern zu sprechen, ob sie weitere Plätze anbieten können. Da gibt es ja durchaus positive Beispiele, Bausparkasse oder auch der DIAG hat ja Betriebskindergärten. Wenn möglich auch mit Nachbargemeinden zu sprechen, wenn sie das Ganze anbietet, um einfach da diese angedeuteten fehlenden Plätze, dieses Problem abzumildern oder irgendwann auch in den Griff zu bekommen. Nicht gelöst ist natürlich dann das Thema immer noch mit dem Personal. Das ist natürlich ein Engpass. Erzieherinnen sind sehr stark gesucht. Da stelle ich mir drei Lösungsmöglichkeiten vor. Das eine ist natürlich, das Personal zu halten, die Fluktuation niedriger zu bekommen. Das andere Thema ist Personalgewinnung. Und das andere ist Thema Ausbildung. Ja, mit diesen drei Säulen zu schauen, was kann man optimieren, um Personal entsprechend zu bekommen. Und ja, was ich gerade vorhin von vergessen habe, vielleicht auch private Initiativen unterstützen. Das war ja gerade so ein Beispiel auch mit dem Einkorn. Das gilt übrigens auch, um weitere Plätze zu schaffen, dafür offen zu sein.
Genau, ist auch dann, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Aber auf jeden Fall, was Kitas in Schwäbisch Hall betrifft, ist natürlich dann die Sachen, die Sie genannt haben, eine Möglichkeit, aber worauf kann man sich denn sicher sein, dass Sie sich auf jeden Fall drum kümmern werden, sobald Sie OB werden und auch nicht hinten ranschieben?
Also ich würde mir die Bedarfsplanung anschauen. Wie ist die Bedarfsplanung aufgestellt? Mehr, wie gesagt, in die Richtung zu gehen, dann ortsnahe Plätze. Dann wird es, Anführungszeichen, gibt es die Möglichkeiten dieser Schnelllösung, also sprich Container zum Beispiel, wenn man wirklich fehlende Plätze hat. Und dann geht es darum, einfach insgesamt die Strategie zu ändern. In die Richtung, die ich gerade angedeutet habe, Gespräche zu führen mit anderen Trägern, mit Betrieben, mit freien Trägern und so weiter, um da umzusteuern. Ja, das würde von heute auf morgen gehen, aber da das entsprechend ins Griff zu bekommen, dass die Dinge, die jetzt teilweise jetzt ja auch passieren, dass Siedlungen da sind und der Kindergarten da ist, um das in Zukunft zu verhindern.
So viel aber erstmal dann zum Wohnen hier in Schwäbisch Hall. Im Kandidatinnencheck geht's gleich weiter. Wir haben Daniel Bullinger zu Gast und sprechen dann mit ihm über Kultur. Kandidatinnencheck hier auf Radio Störfunk um 12.39 Uhr. Heute zu Gast ist Daniel Bullinger. Was bedeutet Kultur in Schwäbisch Hall für Sie?
Ja, Kultur ist Leben, Kultur ist Vielfalt. Und in Schwäbisch Hall haben wir kulturelle Veranstaltungen, die deutlich über die Schwäbisch Hall hinaus wirken und bekannt sind. Das sind natürlich die Freilichtspiele. Das ist aber auch die Kunsthalle Wirth. Das sind aber auch durchaus die Museen, die wir haben. Schwäbisch-Hellisch-Fränkisches Museum, das Thema Freilandmuseum. Aber was man auch nicht vergessen darf, wir haben ganz viele kleine kulturelle Angebote auch. Ja, also das sind Künstler, das sind Galerien, die das Ganze auch sehr lebenswert hier machen in Schwäbisch Hall. Und ich denke, dieser Mix, diese Vielfalt, das macht Schwäbisch Hall einfach aus.
Ja, auch gerade die kleineren Kultureinrichtungen haben natürlich jetzt durch die Corona-Krise einen Haufen Probleme bekommen, finanzielle Probleme. Und wie möchten Sie angehen, dagegen vorzugehen? Also, dass die Kultur in Schwäbisch Hall die alten Sachen, die altbewährten kleinen, tollen Kulturangebote, dass die erhalten bleiben.
Ja, also ich denke, die Stadt kann in dem Bereich vielleicht helfen, dass sie klar einmal das vielleicht auch gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit vielleicht betreibt. Das vielleicht, wenn es irgendwo Möglichkeiten gibt in Sachen Räumlichkeiten, wenn sie da Chancen hat, da vielleicht irgendwo entgegenkommt. Ansonsten gab es jetzt natürlich jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch Bundes- und Landeshilfen, die hoffentlich auch angekommen sind. Das hängt immer ein bisschen vom Einzelfall ja auch ein bisschen ab, wie die entsprechenden Galerien oder auch Kunstangebote aufgestellt sind. Aber da sehe ich durchaus Möglichkeiten, und wenn es dann darüber hinaus Möglichkeiten geben sollte, die auch von denjenigen vielleicht noch gesehen würden, bin ich gerne offen für Gespräche, um sie da zu unterstützen. Und ja, insgesamt ist, wie gesagt, mein Anliegen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Und gerade wenn es auch Privatinitiativen gibt, die noch mehr machen wollen, da ein offenes Ohr zu haben, um diese Vielfalt vielleicht sogar noch zu steigern.
Auch außerhalb von Corona haben Sie Ideen, also wollen Sie eher mehr die Schiene fahren? Sie haben gesagt, wir haben schon ein breites Kulturangebot in Schwäbisch Hall. Haben Sie auch das Gefühl, es würde Hall auch gut tun, wenn es noch mehr Kultur geben würde? Oder meinen Sie, das würde dann irgendwann eine Überreizung geben?
Ich denke, zu viel Kultur kann es gar nicht geben, ist meine Meinung. Wenn wir jetzt die großen Dinge anschauen, die Stadt ja auch mit einer Finanzierung drin dabei ist, wie Freilichtspiele, ich glaube, das ist auch Thema irgendwann dann auch Finanzierung. Und ich denke, da ist das Angebot schon so gut, dass man unbedingt Neues noch braucht, sondern eher das, was man hat, behält und vielleicht noch optimiert. Was die kleineren Privatinitiativen angeht, da kann man nie genug haben. Ja, also da ganz klar ein offenes Ohr, wenn es irgendwo noch Initiativen gibt, dann nur her damit.
Kultur, Sie haben es schon gesagt, zieht natürlich auch Leute von außerhalb von Schwäbisch Hall an, gerade auch solche Ereignisse wie die Freilichtspiele. Es gab 2016 über 500.000 Übernachtungen von Touristen im Landkreis Schwäbisch Hall. Sprich, es hat sich natürlich ein bisschen verteilt auch auf andere Städte, aber ich denke, ein großer Teil war auf jeden Fall auch wegen Schwäbisch Hall da. Sehen Sie, was Tourismus in Schwäbisch Hall angeht, auch wollen Sie das fördern, falls Sie wirklich Oberbürgermeister werden?
Wir haben jetzt gerade von den Gästen gesprochen. Ich denke, ein Teil ist natürlich auch Leute, die hier übernachten wegen der Wirtschaft. Das sollte man nicht unterschätzen. Das sind die meisten sicherlich auch unter der Woche. Aber am Wochenende sehe ich schon so, gerade was Schwäbisch Hall angeht, dass gerade die Freilichtspiele zum Beispiel Gäste anlocken, Tagesgäste oder Wochenendgäste. Und man kann es auch ganz schön, jetzt hat wirklich gesehen bei der Premiere, wie sich die Stadt dann nochmal so, sagen wir, 2-3 Stunden vorher nochmal richtig füllt und das Ganze dann auch der Gastronomie, dem Einzelhandel, Handel oder der, wie gesagt, der Hotellerie dann entsprechend zugutekommt, diese Angebote wie das Freilichtspiele oder auch das Sportmuseum sicherlich. Also mein Ansatz ist, dass man schaut, dass man Angebote bekommt in Abstimmung mit der Hotellerie, mit der Gastronomie, mit dem Einzelhandel, dass die Leute länger in Schwäbisch Hall bleiben. Also nicht nur am Wochenende, sondern darüber hinaus, dass man sich da Gedanken macht, auch durchaus mit, sagen wir, benachbarten Regionen, eine Art Pakete schnürt, wo die Leute länger bleiben, weil ich sehe auch eine Entwicklung, die jetzt mit Corona sich auch zu tun hat, dass die Leute, die bisher aufgrund der Wirtschaft nach Schwäbisch Hall kommen, die werden einfach weniger werden. Wir kennen das ganze Thema auch mit entsprechenden Online-Meetings und so weiter. Die wirtschaftliche Situation von manchen Betrieben ist nicht mehr ganz so rosig. Also nämlich gehe ich davon aus, dass unter der Woche dieser Anteil der Kunden weniger wird. Und da müssten wir vielleicht schauen, dass wir dann dafür gleichzeitig Leute bekommen, die Urlaub machen in Schwäbisch Hall, mehrere Tage unter der Woche Urlaub machen, dass wir in diese Richtung arbeiten. Und um weiterhin eine relativ hohe Auslastung zu haben in unseren Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was uns selber noch als Bürger auch zugutekommt. Ja, aber wir profitieren natürlich als Bürger dann auch von dieser Vielfalt, ohne natürlich das Ganze zu überdrehen. Ja, wir wollen jetzt ja keinen, Anführungszeichen, touristischen Hotspot haben, aber doch ein gewisses Niveau haben, von dem wir gut leben können und das attraktiv ist für die Touristen und für die Bürger gleichzeitig.
Wir wollen so eine Überreizung oder so eine Tourismus in Schwäbisch Hall, wie wollen Sie das steuern?
Ich denke, man kann es ein bisschen steuern mit den Angeboten, die man hat, dass man entsprechende, wie gesagt, zum Beispiel Pauschalangebote oder auch Ideen, vielleicht auch ein Publikum ansteuert, das, sag ich mal, auch sozusagen die Kaufkraft vielleicht auch hat, die dann nach Schwäbisch Hall kommen. Also das sind so ein bisschen Möglichkeiten. Ja, gut, wir sind auch ehrlich und mit Augenzwinkern in Internetseiten, wenn sie ein Insta-Bild haben, da hat sie ja so eine andere Kommune auch schon erwischt, das irgendwie toll ist, plötzlich werden sie überrannt. Das können sie nicht steuern, aber insgesamt denke, kann man schon eine gewisse Steuerung herbeiführen.
Ihr hört den Oberbürgermeisterkandidat in Check. Heute zu Gast ist Daniel Pullinger.
Ihr hört den Kandidatinnen-Check für die OberbürgermeisterInnenwahl in Schwäbisch Hall, die am 4. Juli ist. Heute zu Gast ist der Daniel Pullinger. Herr Pullinger, wie sieht für Sie ein perfekter Tag in Schwäbisch Hall aus?
Ja, der perfekte Tag verbringen Sie mit der Familie. Das erste ist natürlich ausschlafen und dann geht es zum Frühstück und da ist ja wahrscheinlich fast unschlagbar, aber mit anderen Gastronomen nicht zu nahe treten, aber die Terrasse im Sudhaus, wo man einen Blick hat von der Comburg bis dann rüber Richtung Sportpark, also echt ganz toll. Und anschließend geht es weiter, wir haben wie gesagt einen kleinen Sohn, ja, auf dem Spielplatz im Unterwirt, da kann der sich mal richtig austoben und wir gehen dann weiter in den Ackeranlagen, bummeln einfach durch die Ackeranlagen und gehen dann später irgendwo in einer der zahlreichen Cafés, machen dort eine entsprechende Pause und schauen dann zum Beispiel, ich persönlich bin Johanniterkirche, ist einer meiner großen Favoriten, schaue mir dort entsprechend die Gemälde an und anschließend geht es ein bisschen durch die Innenstadt, ein bisschen bummeln, also Einkaufsbummel zu machen und dann gegen Abend irgendwo ein schönes Restaurant. Und wenn es ein Tag ist, wo Freilichtspiele sind und der BBC das organisiert, gehen wir natürlich auf die Freilichtspiele.
Inwiefern und wie wollen Sie Bürger in die Entscheidung, die Sie dann, falls Sie Oberbürgermeister wären, entscheiden, treffen würden, eben mit einbeziehen?
Ja, also mir ist die Beteiligung von Bürgern sehr wichtig. Ich schreibe mir ja auf die Fahnen, auch bürgernah zu sein und möchte regelmäßig den Bürger ins Gespräch kommen, auch wenn ich OB bin. Ja, und die Termine, die zunimmt, möchte ich immer wieder eine Rückmeldung aus der Bürgerschaft haben. Das kann ganz niederschwellig sein, einfach durch Gespräche, indem man präsent ist in der Stadt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, es gibt natürlich die klar klassischen formellen Dinge, wenn es um ganz große Fragestellungen geht, der Stadtpolitik mit einem Bürgerentscheid und so weiter, wo der Stadtrat auch mit beteiligt ist. Es gibt projektbezogene Beteiligung durch entsprechende Foren oder Arbeitsgruppen, wo man das Feedback der Bürger einholen kann und dann einfließen lassen kann in die Stadtpolitik. Und es gibt, wie gesagt, den Alltag, ja, in dem man regelmäßig mit Bürgern spricht, die Bürger aber die Möglichkeit haben, auch zum OB kommen, ob es eine Sprechstunde ist zum Beispiel oder andere Formate oder auch, ich mache jetzt im Oberrot zum Beispiel über Neubürgerbesuche auch. Das kann man sich grundsätzlich auf jeden Fall Schwäbisch Hall auch machen, um da einfach regelmäßig einen Eindruck zu bekommen, was bewegt die Bürger, und dieser direkte Draht, den man hat, jetzt im Wahlkampf, dass der im Prinzip auch, wenn man in ein Amt kommt, nicht abreißt.
Sie schreiben sich ja auch Klimaschutz und groß auf die Fahne. In wie vielen Jahren ist Schwäbisch Hall klimaneutral?
Ich hoffe, so schnell wie möglich. ich schlage ja mehrere so auch Maßnahmen ja vor. Also eins vielleicht nochmal als ist das Thema, dass die Stadt selber auch Vorbild sein sollte. Das heißt für mich, man schaut, dass der Dienstreiseverkehr, der Fuhrpark möglichst schnell klimaneutral wird, sprich E-Mobilität oder andere nicht fossile Brennstoffe nutzt. Dass man schaut, dass man das Thema fahrradfreundliche Arbeitgeber sich anschaut als Stadt und da als Vorbild dient und dann als Vorbild vielleicht auch eine Wirkung hat auf andere größere Arbeitgeber in der Stadt. Und was, denke ich, auch realistisch ist, durchaus jetzt bis in der ersten Amtszeit, ist das Thema natürlich Umbau des Bahnhofs in Hessenthal. Klar hängt die Deutsche Bahn auch drin, also dafür kann man Druck ausüben, das macht die Stadt jetzt auch schon. Aber denke, das hätte ich gern wirklich, dass der Bahnhof Hessenthal dann in 8 Jahren wirklich eine zukunftsweisende Mobilitätsstation ist, die wirklich vernetzte Mobilität, nachhaltige Mobilität entsprechend erhält und erreicht hat.
Wo würden Sie Schwäbisch Hall wenn es jetzt um die Lebensqualität geht, auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen?
Ich habe eine Umfrage gemacht jetzt im Rahmen des Wahlkampfes, habe Postkarten verteilt, konnte auch online teilnehmen. Und diese Umfrage läuft jetzt auch noch weiter, auch wenn wir jetzt erst noch wenige Tage vor der Wahl sind, weil ich immer ein möglichst umfassendes Bild von Schwäbisch Hall haben möchte. Wir haben trotzdem mit der Auswertung schon begonnen. Und die Auswertung, wenn man jetzt diese Skala von 1 bis 10 nimmt, die ich zufälligerweise jetzt auch hatte, landen wir bei derzeit 8. Also die Leute sehen eine sehr hohe Lebensqualität in Schwäbisch Hall. Ihnen sind bestimmte Themen sehr wichtig. Ich habe es auch mal was mitgebracht. Das eine ist das lebendige Innenstadt. Dann ist das Thema Verkehrskonzept, Wohnraum, ärztliche Versorgung, die Umwelt. Und was sich auch wünschen, ist eine bürgernahe Verwaltung. Ja, das sind die Themen, wie gesagt, die Haller umtreibt. Aber insgesamt, wie gesagt, sind sie sehr zufrieden oder zufrieden mit der Stadt, mit Abstrichen und durchaus mit der Sorge, wenn wir die Themen auch anschauen, dass das ein oder andere auch so erhalten bleibt, Stichwort Innenstadt.
Und Sie persönlich, wo würden Sie Schwäbisch Hall einordnen?
Ich glaube, dass die Rückmeldung der Bürger auch ziemlich meiner Meinung entspricht, dass in Schwäbisch Hall vieles gut läuft, aber in bestimmten Sachen auch manches deutlich zu verbessern ist oder manche Sachen einfach zu optimieren gilt. Ja, aber insgesamt würde ich wahrscheinlich auch der Stadt, wenn man Schulnoten jetzt sieht, ein Gut auf jeden Fall geben mit einem Sternchen plus.
Okay, zum Ende machen wir noch ein kleines Fragespielchen. Wir fangen jetzt abwechselnd ein paar Sätze an. Sie müssen die so schnell wie möglich und zu Ende führen. Sehen wir dann, was rauskommt. Wenn ich Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall wäre, würde ich Folgendes als allererstes angehen.
Ja, das Thema Kindergartenbedarfsplanung und Klimaschutz. Das waren es zwei, Entschuldigung.
Alles gut. Ich bin ein kompetenter Oberbürgermeister, weil...
Ich bin Fachmann, ich bringe die entsprechende Erfahrung im Bürgermeisterjob mit, ich bin Kreisrat und ich habe ein großes Herz für die Region, die Stadt.
Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir,
dass Schwäbisch Hall weiterhin so attraktiv bleibt, wie es ist und noch besser wird und dass wir das gemeinsam, sprich Bürger, Stadtrat und OB erreichen können.
Dann Herr Bullinger, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Möglichkeit und für den interessanten und netten Austausch. Und vielen Dank auch an Störfunk und weiterhin alles Gute.
Daniel Bullinger, OB-Kandidat von Schwäbisch Hall, war heute zu Gast im Störmeller.